Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch euch Musikern, weil auch wenn es heute vor allen Dingen um den David geht, seine Einführung, müssen wir uns in jedem Gottesdienst das wirklich immer wieder und wieder sagen, eigentlich geht es gar nicht um uns, eigentlich geht es um Gott. Eigentlich geht es in unserem ganzen Leben gar nicht um uns, sondern eigentlich geht es um uns, um Gott. Und auch das, was ich heute Nachmittag euch mitgebracht habe oder dir mitgebracht habe besonders, wird gar nicht so ganz völlig Neues sein. Wer eine Zeit lang Christ ist, der wird manche Wahrheiten wirklich immer wieder wiederholen müssen, immer wieder sich sagen lassen müssen. Aber das sollen wir uns gegenseitig tun. Wir sollen uns darin ermutigen. Wir sollen uns darin eine Hilfe zum Glauben sein. Deswegen, lieber Dave, liebe Anne, besonders euch, aber auch hier euch als Gemeinde hier in Winterbach, liebe Gemeinde, wir wollen das gemeinsam feiern, die offizielle Einführung als Jugendpastor. Ich darf euch ganz, ganz herzliche Grüße mitbringen vom Hauptvorstand der EG. Besonders grüßen Klaus Schmidt, unser Direktor, Florian Henn, der Verwaltungsleiter, ist ja hier auch kein Unbekannter, grüß dich ganz herzlich und euch. Und auch Nils Langenberg, der andere Regionalleiter, ganz herzliche Grüße, wir sind miteinander verbunden. Wir wollen uns gegenseitig eine Unterstützung und Hilfe sein. In der EG ist es ja üblich, dass wir erst einmal ein halbes Jahr Probezeit abwarten, ob wir jemanden einführen. Man weiß ja nie, wie das so wird und so. Ich glaube, dass es aber auch hilfreich ist, eine gewisse Probezeit durchzumachen, auch eine gewisse Zeit mal zu erleben. Für dich war das hier eine besondere Sache, weil du hier schon mal gewesen bist, ganz, ganz lange. Und trotzdem war diese Zeit eine ganz neue Zeit, auch eine neue Probezeit. Und ich habe gehört, dass es eine gesegnete Zeit war. Ich habe es von dir gehört. Ich habe es auch von Friedhelm gehört, ich habe es von anderen gehört, dass es ein gutes halbes Jahr war. Es war eine Zeit mit großen Höhen, auch teilweise gewissen Tiefen, teilweise heftigen Tiefen und auch zwischendurch immer wieder flache Ebene. Und ich glaube, das ist ganz normal. So ist unser Leben. Das bewegt sich zwischen großen Höhen und großen Tiefen und viel flacher Ebene. Und doch möchten wir dir offiziell nochmal deinen Dienstauftrag bestätigen, offiziell nochmal dich unterstützen hiermit. Gemeinsam mit der Gemeindeleitung möchte ich dich auch beauftragen und für die nächste Zeit, für die kommenden Jahre sehr stark ermutigen. Ich glaube, es wird nicht ganz anders werden, sondern in meinem eigenen Dienst ist das so. In dem Dienst vieler Pastoren ist das so, im Dienst vieler Jugendpastoren ist das so, da gibt es die großen Höhen, da gibt es die großen Highlights. Da erlebt man etwas, was außergewöhnlich ist und fantastisch ist und großartig ist. Und dann kommt häufig direkt im Anschluss oder überlappend, man denkt, man ist eigentlich noch am Fliegen und plötzlich merkt man, es kommt eine große Erschütterung, eine echte Tiefe. Und dann gibt es eben die lange Zeit, wo man denkt, das ist jetzt weder noch das eine noch das andere. Und auch das ist eine ganz eigene Herausforderung. Und dann danke ich euch herzlich dafür, dass ihr ausgerechnet für diese Predigt, einmal das Predigtthema, das wir also den Vers extra hier oben hingehängt habt. Ich weiß nicht, ob das jeden Sonntag hier gewechselt wird. Aber ich dachte, als ich diesen Vers gelesen habe, das ist nicht nur eine Jahreslosung, die man so hat, sondern das ist auch eine Jahreslosung, die vielleicht, Dave, dir auch eine besondere Bedeutung für dich haben kann. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Man kann sich jetzt fragen, ist es besonders freundlich oder nett, mit dem Unglauben einen Dienst anzufangen? Schon da anzufangen zu sagen, naja, da gibt es auch solche Dinge, ist das schwierig, aber ich glaube, es ist vielleicht nicht besonders schön, aber es ist besonders wichtig und besonders gut. Wir sollen als Pastoren Vorbilder sein. Das können wir nicht deswegen, weil wir besser sind als alle anderen. Bessere Christen oder irgendwie bessere Menschen gar oder so, sondern wir können das nur, indem wir uns an Jesus ein Vorbild nehmen. Und wenn ich mir Jesus Christus anschaue, dann merke ich, er ist nicht das Vorbild, das die ganze Zeit über den judäischen und galiläischen Sand geschwebt ist, so einen halben Meter oben drüber. Und wenn man gegen ihn kam, dann machte der erstmal so einen halben Satz zur Seite, weil er keine Bodenhaftung hatte. Sondern ich erlebe Jesus in der Bibel als einen, der genau das auch erlebt hat. Er hat große Höhen erlebt, große Tiefen und auch die lange flache Ebene. Und ich glaube, dass Jesus für deinen Dienst, Dave, und auch für unseren Glauben und Unglauben eine große Hilfe bereithält. Dazu möchte ich aber nicht nur Markus 9, den einen Vers vorlesen, sondern einmal den umgebenden Text. Und sie kamen zu den Jüngern, nämlich Jesus, Jakobus, Johannes und Petrus, und sahen eine große Menge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zum Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollten, sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Und er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, dann erbarm dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, sodass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf. Und er stand auf und als er in das Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Ich möchte mal vier Dinge dazu sagen. Das erste, Glauben in Höhen und Tiefen. Wenn man diesen Text hier liest, dann muss man ihn eigentlich noch ausweiten. Man muss noch schauen, was davor gestanden hat. Nämlich, als die hier unten hinkommen, in die Tiefe, kommen sie von einer großen Höhe. Jesus und seine Jünger Petrus, Johannes und Jakobus kommen vom absoluten geistlichen Gipfel, vom absoluten Höhepunkt. Einen geistlichen Höhenflug im wahrsten Sinne des Wortes. Sie waren auf einem Berg, also das gefällt dir auch wieder, auf einem Berg, nämlich dem Berg Tabor. Und Jesus wurde verwandelt, heißt es da. Eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Jesus fängt an, von innen her zu leuchten und zu strahlen. Und dann stehen neben ihm Elia und Mose und er unterhält sich mit denen. Und man denkt, also was gibt es Größeres, welchen größeren Höhepunkt kann man haben im Leben, als mit den großen Gestalten des Alten Testaments eine persönliche Unterredung zu haben, mit denen sich zu unterhalten und eben dann auch noch alles leuchtend und strahlend, Gottes Herrlichkeit ist da. Und dann kommt noch die Stimme Gottes vom Himmel, um das endgültig abzurunden und er sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Petrus würde das gerne dauerhaft festhalten und ich glaube, viele von uns würden auch unsere geistlichen Erlebnisse, die besonderen Ereignisse gerne festhalten. Lasst uns Hütten bauen, heißt es da. Lass uns Hütten bauen. Lass uns das doch mal festhalten. Lass uns doch hier oben bleiben. Das ist jetzt alles so schön. Wollen wir nicht hier bleiben? Aber es geht nicht. Ich war diese Woche 3 Tage in Hamburg. König der Löwen haben wir uns angeschaut, das Musical, und haben diese wunderschöne Stadt angeschaut. Und am liebsten wäre ich da geblieben. Also ich habe jetzt heute natürlich noch was Besseres vor, aber wieder nach Hüttenberg zurück, da dachte ich, aber das ist nicht so in unserem Leben, dass wir auf den ganz großen Höhepunkten stehen bleiben, sondern es gibt immer wieder einen Punkt, wo das auch wieder nach unten geht. Und ich bin ehrlich gesagt froh darum. Und zwar bin ich froh, dass Jesus nicht da oben geblieben ist. Man hätte sich das vorstellen können, Jesus ist ja auch auf einem Berg gewesen, als er gen Himmel gefahren ist. Und er hätte ja auch gen Himmel fahren können. Er hätte einfach sagen können, jetzt ist die Herrlichkeit Gottes da, jetzt verschwinde ich. Aber er hatte noch etwas Größeres zu tun auf einem anderen Berg. Und das war ein tiefer Absturz, den er auf sich genommen hat. Und zwischendurch musste er noch zu uns. Er kommt zu uns. Jesus kommt in die Niederung unseres Lebens, in unsere Probleme. Und das ist etwas, was wir ihm nachmachen müssen. Wir sollen auch nicht immer nur nach den ganz großen Höhepunkten schauen. Das Erste, was Jesus nach dem Höhenflug begegnet, sind unsere menschlichen Streitereien. Das ist das Allererste. Seine 9 übrig gebliebenen Jünger fangen an, sich mit den Schriftgelehrten zu zanken, und da geht es um irgendwelche Rechthabereien, und das ist das Erste, was Jesus wieder unten auf der Ebene begegnet. Aber das ist etwas, was uns ja auch häufig passiert, teilweise sogar an den großen Höhepunkten. Also die Höhepunkte haben wir jetzt hinter uns gelassen, die ganzen Feiertage, die wir hatten. Und ich merke das, ich komme mit so einer großen Erwartung in diese Feiertage hinein, und selbst an den Feiertagen kann ich nicht mal Frieden halten. Kann ich das nicht mal genießen, sondern merke da schon, dass ich mir selbst immer wieder dazwischen komme. Und auch das Leben in der Gemeinde besteht eben nicht nur aus den großen, fantastischen, brillanten Momenten, sondern es besteht auch aus viel Kleinkram, auch manchem Streit. Auch die christlichen Freizeiten, wie schnell sind wir da wieder im Alltag gelandet? Teilweise wird ja da direkt schon auf der Rückfahrt gestritten. Weiß ich, wer das kennt im Auto. Das deprimiert uns vielleicht oder ernüchtert uns vielleicht, aber es gehört eben zu diesem Leben dazu, dass Gott uns zumutet. Und Gott sei Dank ist aber Jesus auch runtergestiegen. Und Jesus kümmert sich jetzt um die Sachen. Jesus kümmert sich um die Dinge, und das, der erste Satz, den er dann sagt, ist: O, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Und dann kommen die echten Probleme. Hier ist ein Mann, der sagt, mit wenigen Worten fasst er das zusammen, was ihn seit Jahren beschäftigt, zutiefst beschäftigt. Sein Sohn, der auf schlimmste Weise Schreckliches erlebt. Es ist eine okkulte Belastung, die ihn offensichtlich furchtbar zu schaffen macht. Und er hat sicherlich alles schon versucht, um damit fertig zu werden. Nichts hat gereicht. Und jetzt nicht einmal die Jünger Jesu, die ja vorher von Jesu beauftragt wurden, ihr könnt Dämonen austreiben, nicht einmal das hat funktioniert. Es hat nichts funktioniert. Ich habe am Wochenende eine WhatsApp an meine Kollegen geschickt, weil ich wieder über eine ärgerliche und traurige Entwicklung in einer Gemeinde gehört habe, wo ich dachte, das darf nicht wahr sein, das ist echt zum Heulen. Und ich schreibe das noch, es ist echt zum Heulen, und dann ist mein Handy ja immer schlauer als ich und schreibt, das ist echt zum Heilen. Und dadurch fuhr es mich, das ist echt zum Heilen. Das ist echt was, was Heilung braucht. Das ist das, was Gott tatsächlich heilen kann. Jesus kann das heilen, auch wenn wir es schon x-mal versucht haben. Aber ich merke, wie ich dann echt, mir es zum Heulen ist. Und ich denke, es darf nicht wahr sein. Wieso müssen wir uns mit diesem ganzen Mist rumschlagen? Mit diesen ganzen Ärgerlichkeiten, mit den ganzen Konflikten? mit den Enttäuschungen, auch über uns selbst. Aber das ist echt zum Heilen. Dave, du bist nicht Hauptamtlicher, weil du Superkräfte hast, sondern du brauchst auch einen, der zum Heilen ist. Du brauchst einen, der dich selbst heilt, immer wieder. Und durch dessen Kraft du heilen kannst. Und in so einer absolut hilflosen Situation, wo ein Mensch einfach nicht mehr weiß, was er tun soll, das Beste, was er tun kann, ist sich tatsächlich an Gott wenden. Aber das ist eine offene Flanke unseres Glaubens. Wie ist das mit dem Leid? Wieso lässt Gott das Leid zu? Wieso lässt er es hier so lange zu? Hier wird gesagt, der Junge konnte nichts dafür, der hat das von Jugend auf. Der hat hier nicht irgendwelche Experimente mit irgendwelchen okkulten Dingen gemacht oder so, sondern der konnte gar nichts dafür. Und die Bibel beschäftigt sich mit dieser Frage ja sehr ausführlich und schonungslos. Und sie hat ein ganzes dickes Buch dazu, nämlich das Buch Hiob, wo einer amtlich bestätigt bekommt, du kannst nichts für dein Leid und du erleidest es trotzdem. Und Hiob, 42 Kapitel langes Buch, schwierig zu lesen, aber lohnend, weil in diesen 42 Kapiteln er sich an diesen Gott wendet und ihm das alles sagt und gewisse Antworten und gewisse Hilfe auch erfährt. Einmal klicken bitte. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt mir den Jungen her. Das sagt Jesus. Also Jesus weist dir nicht den Vater in seinem ganzen Elend zurecht und sagt, lass mich erstmal in Ruhe. Ich bin jetzt gerade erst angekommen. Ich habe jetzt eigentlich noch ganz andere Dinge im Kopf. Sondern er geht darauf ein und er sagt, bringt ihn mir her. Und man merkt, die Jünger haben es nicht geschafft, weil der Glaube ist nichts, wo man irgendwo bei einem Automaten draufdrückt und dann kommt irgendetwas. Und der Glaube ist auch nichts, wo man sich selbst etwas einredet und man redet sich das so lange ein, bis man es selbst glaubt und dann geht es. Manche glauben, wenn ich oft nur genug bete, oder genug, lange genug und bestimmte Dinge bete, dann wird das gehen, dann wird das einfach, wird Gott das tun. Ich bin total froh, dass sich immer wieder neue Gebetsinitiativen bilden und sich an Gott wenden, der allein unser ganzes Elend wenden kann. Ich bin da sehr froh. Und es ist wichtig, ich werde in der nächsten Woche sicherlich auch einige Abende bei der Allianz Gebetswoche mitbeten. Das ist für mich ein toller Auftakt. Von daher ist es auch ein toller Auftakt wieder für dich. Also nutze die Gelegenheit, nutzt alle diese Gelegenheit, für dieses Jahr Kraft zu tanken und all diese Anliegen, die wir auch teilweise verzweifelt mit uns herumtragen, Gott zu sagen und ihn zu bitten, tu doch etwas, wir können es nicht. Und ob das jetzt eine feste Zeit ist, die wir da haben, oder ob es freie Zeiten sind zu Hause. Ich habe viel Zeit im Auto, manchmal nutze ich die auch dafür. Unterwegs ist eine Gebetsbewegung, wo wir uns im Gebet immer wieder an Gott wenden können. Aber auch da, wenn wir glauben, dass wir jetzt Gott aber damit manipulieren können, und dann wird es in jedem Fall passieren, dann merken wir bei den Jüngern, die haben sicherlich gebetet, aber es ist nicht so geworden, wie sie es haben wollten. Es ist nichts passiert, was sie als eine Heilung verbuchen konnten. In unserem Beruf, David, müssen wir viel beten. Und ich merke, wir haben dafür oft so wenig Zeit, weil wir von Veranstaltung zu Veranstaltung rennen und weil so viel zu tun ist und so viel zu machen ist und so viel zu überlegen ist und so viel in der Bibel dann auszulegen ist. Aber wir brauchen immer wieder dieses Gebet. Zuallererst, weil wir können es nicht machen. Keiner von uns Hauptamtlichen und auch keiner von den Ehrenamtlichen kann bestimmte geistliche Entwicklungen anstoßen, kann bestimmte Wunder tun. Aber Gott kann alles. Und wir sind da teilweise verzweifelt auf Gebet angewiesen. Und doch, er ist völlig souverän in seinen Entscheidungen. Was er tut, das liegt bei ihm. Und nicht die Menge meiner Rede wird ihn dazu bringen, aber vielleicht will er es, dass ich einfach intensiv bete, damit ich mich mit ihm beschäftige. Ich finde es außergewöhnlich, dass Jesus sich hier von dem schlechtestmöglichen Gebet bewegen lässt. Also wie kann man denn noch lausiger beten als so? Wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Also falls du irgendwie die Möglichkeit hast, dann sei barmherzig und tu irgendetwas, was uns hilft. Was für ein erbärmliches Gebet. Und dieses Gebet, das ist erhört worden. Das hat Gott erhört. Ein ungläubiges Gebet, wo Jesus nochmal nachfasst, nochmal nachhorcht. Was meinst du damit, wenn es mir möglich ist? Wenn es möglich ist. Nicht mein Gebet ist es, das etwas bewirkt, sondern Gott ist es letzten Endes, der etwas bewirkt. Unbegreiflicherweise manchmal auf mein Gebet hin. Und hier ist ein Mann, der für seinen Sohn bittet, der hat einen Glauben, der voller Zweifel ist. Verständlich, dass der überhaupt noch damit rechnet, dass hier sich etwas tut, ist ein Wunder. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, einmal klicken, für den, der glaubt, ist alles möglich. Jesus hält das nochmal fest, für den, der glaubt, ist alles möglich. Warum denn? Weil Gott alles möglich ist. Gott kann alles tun. Und was alles ist, das können wir uns gar nicht ausmalen. Außer wenn wir es plötzlich erleben, dass tatsächlich alles alles ist. Dass Jesus tatsächlich alles kann. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Hilf mir in meinem Unglauben. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlasse diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Und dann folgt ein heftiger Kampf auf Seiten des bösen Geistes, wo Jesus ganz ruhig bleibt, gar nichts tut, kein Hokuspokus-Zauber oder sonst irgendetwas, sondern einfach durch seine Macht hier gebieten kann. Aber Jesu Macht ist unbegrenzt. Und das ist etwas, was wir uns gegenseitig erzählen dürfen, wo wir uns gegenseitig ermutigen müssen, auch unter den Generationen. Nicht in den goldenen Zeitaltern vor 30 Jahren, da war alles möglich, sondern dieser Gott kann alles möglich machen. Es ist tatsächlich möglich. Und da können junge Leute alten Leuten sagen, was sie erleben mit Gott. Oder können alte Leute jungen Leuten etwas sagen von dem, was Gott alles tun kann. Ich merke, dass das in meinem Gedächtnis, mit dem Gedächtnis sowieso nicht mehr so sehr viel los, aber ich habe ein hervorragendes Gedächtnis für schwierige Sachen. Probleme kann ich mir super merken. Aber Gottes Eingreifen, das ich ja überall auch höre, wenn ich durch die EG laufe, dann merke ich überall, dass mir Gottes Handeln begegnet. Gott Wunder tut. Und dafür habe ich ein extrem schlechtes Gedächtnis. Das kann ich mir einfach nicht merken. Das ist verrückt. Aber vielleicht auch Tun des Satans oder was auch immer. Vielleicht auch meine Sünde, dass ich es mir nicht merke und nicht aufschreibe. Aber wir sollten daran uns gegenseitig immer wieder erinnern, Gott kann tatsächlich alles tun. Das müssen wir uns gegenseitig sagen. Das müssen wir nicht immer von hier vorne machen, sondern manchmal können wir das als Zeugnis einfach eins zu eins dem anderen sagen. Weißt du, ich will das nicht, dass das an die große Glocke kommt. Aber ich möchte dir sagen, Gott hat ein Wunder an mir getan. Es sind Dinge passiert in meinem Leben, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Guck mal, was da aufeinander kommt. Wie wahrscheinlich ist das denn? Es ist völlig unwahrscheinlich, aber Gott hat es getan. Da sollen wir uns nicht gegenseitig sagen, das muss bei dir jetzt genauso sein. Gott ist souverän. Gott hat übrigens auch keinen Mangel an Fantasie. Er kann auch immer wieder neu und immer wieder ganz überraschend handeln. Und Gott handelt manchmal auch über Umwege oder über Leidenswege. Ich habe diese Woche in der Apostelgeschichte eine Situation gefunden, wo der Paulus einen Umweg gehen musste. Der wollte eigentlich nach Syrien zurückfahren, zu seinem Ausgangspunkt nach Antiochien, und wollte da die nächste Reise antreten. Und dann hat er aber erfahren, dass er auf diesem Boot, auf dem er fahren soll, umgebracht werden soll. Das hat er mehrmals erfahren und hat dann seine Reiseroute geändert und musste beschwerlich über den Landweg laufen. Und dann, was hat er unterwegs alles erlebt? Wie viele Leute hat er ermutigt? Am liebsten wäre er schneller gewesen. Aber Gott hat auch diesen Umweg gesegnet. Und manchmal ist es so, dass Gott einen Umweg braucht, nicht wegen uns, sondern wegen anderen Leuten. Dass ich beim Finanzamt studiert habe, einmal vor grauer Vorzeit, das hat mich viel, viel Kraft gekostet. Und das war echt extrem schwierig. Das war wesentlich anstrengender als hinter das Theologiestudium. Vor allen Dingen hatte ich keine Dozenten, die für mich gebetet haben. Ist es ein Umweg? Direkt nach dem Studium ein Jahr noch gearbeitet und dann meldet sich Gott, übrigens, du sollst Theologie studieren. Und ich dachte, ist das jetzt alles umsonst gewesen? Nein. Also in der Zeit war ja Gott mir nah, da war ich Finanzbeamter und hatte mit Kollegen zu tun, hatte mein Leben zu leben, habe in der Zeit auch Jungschau und Sonntagsschule gemacht. Ich habe da viel erfahren, was ich auch hinterher im Beruf nochmal anwenden konnte. Also heutzutage, wir machen dann so ein paar drei Zahlen, kein Problem. Ich weiß immer noch, auch in der Gemeinde, was Soll und Haben sind. Das ist ein Vorteil. Bei manchen Theologen geht ja dann sofort bei der ersten Zahl irgendwie so eine innere Warteschleife los. Hätte Gott das nicht anders machen können, dann hat es genau so gemacht. Aber ich kann oft nur danach schreien, danach rufen, dass Gott jetzt meinem Unglauben und meinen Zweifeln hilft und dass er mir hilft, jetzt den Weg zu finden und auf dem Weg zu bleiben. Und das ist das Geheimnis christlichen Glaubens. Das liegt nicht daran, dass wir so stark glauben, sondern dass wir an so einen starken glauben. Der Glaube, sagt Jesus einmal, ist so klein wie ein Senfkorn. Und es reicht aus, um Großes zu bewirken, um Veränderungen zu schaffen. Und der Glaube selbst ist ja schon ein Wunder. Wieso glaube ich? Wieso glauben so viele Menschen, die mir lieb sind, nicht? Es ist ein Wunder für mich. Beten wir darum, dass Gott unseren Glauben stärkt und uns hilft. Und jetzt noch ein letztes. Für den Theologen. Ich weiß, dass du ja auch gerne Bücher liest und gerne auch wissen möchtest, warum die Dinge so sind. Und da hast du ja natürlich auch einen tollen Kollegen hier mit dem Winfried, der nämlich die gleichen Fragen sich stellt. Und wo ihr gemeinsam auch mit Leuten überlegen könnt, warum ist das denn jetzt so? Warum funktioniert das so? Warum funktioniert das andere nicht? Was ist denn Glauben? Also die Fragen, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Ja, das ist super. Das sagt mir jetzt gar nichts, weil ich meine, die haben wahrscheinlich auch gebetet. Und da merke ich, manche Antworten auf meine Nachfragen, die kann ich nicht mal verstehen. Und trotzdem lohnt es sich, wir dürfen auch fragen, wir dürfen auch nachdenken, wir dürfen auch diskutieren. Aber wir brauchen nicht zu glauben, dass das das Entscheidende meines Glaubens ist. Also wenn ich meine ganzen Fragen geklärt habe, dann kann ich glauben, dann ist das alles so leicht. Das ist nicht so. Sondern Jesus sagt, Glauben, das ist ein Geheimnis. Hebräer 11, Vers 1, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Es ist schlicht und ergreifend verrückt. Wer macht denn sowas? Damit festrechne, dass etwas passiert, was ich hoffe. Und an etwas glauben, was ich nicht sehe. Aber das ist christlicher Glaube. Es ist keine besondere Leistung, sondern ein Wunder, das in mir passiert. Aber es ist übrigens nicht besonders viel schlauer, nicht damit zu rechnen. dass etwas da ist, was ich nicht sehe. Weil man kann ja Christen fragen, erlebst du das denn, dass Gott da ist? Und man wird Menschen begegnen, die sagen, ja, ich erlebe es. Ich kann es nicht letzten Endes erklären. Ich sehe Gott nicht. Ich habe auch viele offene Fragen in meinem Leben. Aber ich erlebe diesen Gott und es lohnt sich, sein Leben für ihn einzusetzen. Und ich wünsche dir, Dave, dass du mit Menschen darüber ins Gespräch kommen kannst, die vielleicht noch gar nicht glauben. Aber ich wünsche dir auch, dass du mit Menschen ins Gespräch kommst, die glauben, aber eben ihre Mühe damit haben. Auch hier in der Gemeinde, es gibt viele, die Mühe damit haben. Und manchmal gestehen wir uns das gar nicht zu, weil wir denken, die anderen, die haben ja so kein Problem mit dem Glauben. Dabei haben wir nur noch nicht mit denen geredet über manche Dinge. Ermutige sie und hilf ihnen, sich an Jesus zu wenden, der ihren Glauben aufrichten kann, der ihnen helfen kann. Es ist ein großer Glaube. Was für ein großes Wunder ist hier passiert? Fantastisch. Und wir können mit größeren Wundern rechnen. Wir können hier auch mit großen Wundern rechnen. Ich habe das selbst erlebt, dass Gott große Wunder tun kann, dass Menschen gesund werden, die todkrank waren. Ich habe es erlebt, dass Gott zugelassen hat, dass solch ein Mensch stirbt, obwohl wir gebetet haben. Aber ich habe auch erlebt, dass er getröstet hat. Und ich habe erlebt, dass ein Mensch von innen her verwandelt wurde, dass er angefangen hat zu strahlen von innen her. Das ist ein großes Wunder und ich glaube, das ist das größere Wunder. Die Jünger bekommen an einer Stelle, wo sie da mit dieser Dämonenaustreiberei so ganz stolz sind und sagen, das haben wir alles getan und das haben wir alles getan. Das ist etwas, was wir als Hauptamtliche uns dann auch überlegen müssen. Manchmal sind wir ganz stolz, ah, das hat super funktioniert und die Sache ging klasse und wir als Mitarbeiter, wir haben das geschafft. Und dann sagt Jesus, ich habe den Satan vom Himmel fallen sehen. Also ist wirklich was passiert. Aber worüber du dich freuen solltest, ist, dass dein Name im Himmel bekannt ist, dass Gott deinen Namen kennt und in ein Buch geschrieben hat. Das ist das größte Wunder. Amen.